Hallo und herzlich willkommen bei Mind the Tech, Cyber Crime Gesellschaft. Wir sind ein bisschen spät dran. Katrin, du hast geurlaubt.
Ja, ich bin schuld.
Was erlauben, Katrin?
Ja, ich bin einfach losgefahren. Bis nach Italien, bis nach Pisa. Der Turm steht noch.
Ach. Ja. Und alle stehen so, machen komische touristische Verrenkungen, damit das auf den Bildern aussieht, als würde man diesen Turm abstützen.
Haben
mit den
wir
Händen.
Auch gemacht.
Habt ihr auch
natürlich.
Gemacht.
Natürlich.
Schon ein bisschen peinlich, ne?
Ja.
Weißt du schon, ne?
Aber es muss.
Es muss sein.
Ja, das gehört dazu.
Okay, wunderbar. Ich habe nicht geurlaubt. Aber ich hatte eine Erfahrung, die ich mir gerne erspart hätte, aber ich möchte die Gelegenheit gerne nutzen, mal Danke zu sagen. Wenn wir unter unseren Hörern Mitglieder einer freiwilligen Feuerwehr haben, möchte ich sagen, danke für euer Engagement. Ich bin nämlich am vergangenen Wochenende in den, quotation marks, Genuss gekommen, die freiwillige Feuerwehr rufen zu müssen. Es ging um eine Tierrettung und ich bin absolut überwältigt, mit was für einer Professionalität, Empathie, Geschwindigkeit, ach, mit allem eigentlich da agiert wurde. Und das hat mein Bild auf die Freiwillige Feuerwehr, die ich zwar immer schon geschätzt habe, aber jetzt noch mehr schätze, nachhaltig wirklich verändert. Danke, dass es euch gibt.
Ja, unsere Freiwillige Feuerwehr ist echt super. Der Bürgermeister ist auch Mitglied.
Ach ja, und du bist ja als Lokalpolitikerin ja auch genau. Du und du mit den Größen
ja, das
der
Dorf
Verwaltung
ist.
Des Dorfes, alles klar. Gut, kommen wir zum heutigen Thema. Und Katrin, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich habe das Gefühl, wir durchleben gerade die größte Shitshow, die man sich überhaupt vorstellen kann, mit Trump in der Hauptrolle und Big Tech als, ja, als was eigentlich? Bis vor ein paar Tagen hätte ich in diesem Zusammenhang den Begriff gehätschelte Komplizen verwendet. Und genau darauf wollten wir in dieser Podcast-Folge ursprünglich auch eingehen. Wir wollten über eine gefährliche Symbiose sprechen. Wir wollten darüber sprechen, wie Big Tech und Trump sich gegenseitig nutzen und in die Karten spielen. Wirtschaftliche Macht auf der einen Seite, politische Rückendeckung auf der anderen Seite. Eine Art Deal unter Giganten. Unheimlich, aber irgendwie auch logisch. Ja, und dann kam die neue Zolloffensive. Und mit ihr ein klarer Kurswechsel. Statt Umarmung jetzt Erpressung. Statt Deregulierung nun geopolitisches Säbelrasseln. Und plötzlich stellt sich die Frage ganz neu. Sind Big Tech-Konzerne wirklich noch Komplizen Trumps oder inzwischen selbst Geiseln in einem Spiel, bei dem es nicht mehr nur um Marktanteile geht, sondern um Kontrolle über Lieferketten, Ideologien und globale Einflusszonen.
Ja, und dabei sah das ja ganz gut aus in dieser Bromance.
Ja, es ist tatsächlich eine Bromance.
Ja, die flanierten durchs Kapitol, als wäre es ihr eigenes privates Clubhaus. Musk, Bezos, Zuckerberg, Cook, die VIPs unter den VIPs. Und ihre Arroganz, ja, die war kaum zu übersehen. Man war sich halt einig, wir gehören nicht mehr dazu, wir sind das neue Establishment. Und im nächsten Moment sind dieselben Köpfe, die eben noch in Designeranzügen zwischen Staatschef posierten, in Krisenmeetings mit ihrem Legal- und Strategieteams verschwunden. Weil Trumps neue Wirtschaftspolitik ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht. Ihre Produktionskosten explodieren, Zulieferungsverträge wackeln, die ganze Produktionslinie wird ja pausiert. Und alles, weil der Mann, mit dem sie gerade noch sich so gut verstanden haben, plötzlich andere Spielregeln diktiert. Besonders deutlich wurde das bei Elon Musk. Der ist nicht nur in die VIP-Lounge mit aufgenommen worden, sondern auch aktiv an Trumps Wirtschaftsplänen beteiligt. Bis es plötzlich nicht mehr um Fortschritt, sondern um Abschottung ging. Und jetzt steht er im Handelsfeuer, ringt mit Trumps Zollflüsterer Pete Navarro und erklärt der Welt, dass Tesla ja gar kein klassischer Importeur sei. Willkommen im Club der Enttäuschten, ne?
Mimimi. Ja, und er ist nicht allein. Auch Apple, das sich traditionell eher diplomatisch verhält, reagiert leise, aber spürbar. Produktionsverlagerung nach Indien, Panikkäufe bei den KundInnen, AnalystInnen, die schon von $1,500 iPhones reden. Tim Cook selbst schweigt, aber seine Supply Chain, die spricht Bände. Apropos Schweigen. Wer glaubt, dass sich die großen Tech-Konzerne öffentlich positionieren, geschweige denn Verantwortung übernehmen, der irrt gewaltig. die meisten halten sich auffällig bedeckt. Dabei wären sie mitten in der Debatte. Jeff Bezos bleibt strategisch. Keine offenen Worte gegen Trump, obwohl Amazon durch Importzölle massiv betroffen ist. Die Stimmung? Krisenmodus hinter den Kulissen, aber Fassade wahren. Nur die stille Realität steigender Produktionskosten und ein schwankender Aktienkurs. Mark Zuckerberg? Der hat sich durch die Lockerung von Faktenchecks eher ins Lager der Trump-Toleranten eingeordnet und schweigt jetzt ebenfalls zu den wirtschaftlichen Folgen. Sundar Pichai? Ja, auch er betroffen, klar, aber sprachlos. Google hatte Trumps Amtseinführung einst mitfinanziert, heute erntet das Unternehmen Strafzölle und antwortet mit nichts.
Fakt ist, Trumps neue Wirtschaftspolitik zielt klar darauf ab, Autarkie zu erzwingen. In allen Bereichen und damit auch im Bereich Technologie. Koste es, was es wolle. Chinesische Halbleiter? Verbannt. KI-Komponenten aus dem Ausland? Nur noch unter Auflagen. Und mittendrin? Big Tech. Erst systemrelevant, inzwischen aber systemgefährdet. Was also ist nun die Rolle von Big Tech? Die neuen Zölle, wie du ja schon richtig sagst, werfen ein ganz anderes Licht drauf. Sie zeigen, die Beziehung zwischen Big Tech und der Politik ist nicht nur eine Frage von Regulierung oder Lobbyismus, sie ist auch eine Frage von Macht, Abhängigkeit und geopolitischem Kalkül. Bis vor kurzem konnten sich Tech-Konzerne in einer Grauzone bewegen. Wirtschaftlich mächtig, politisch einflussreich, aber nicht direkt verantwortlich. Doch Trumps Wirtschaftspolitik holt sie raus aus dem Schatten. Plötzlich steht nicht mehr die Frage im Raum, ob sie politisch handeln, sondern auf wessen Seite sie eigentlich stehen oder stehen müssen, wenn sie nicht riskieren wollen, unter die Räder der nationalistischen Wirtschaftsdoktrin zu geraten.
Das würde grundlegende Strukturen und Machtsysteme nachhaltig verändern. Big Tech und Politik stehen schließlich lange schon in Wechselwirkung zueinander. Tech-Konzerne haben seit ihrer Gründung nämlich nicht nur Produkt- und Dienstleistungen entwickelt, sondern auch Macht akkumuliert. Wirtschaftlich, gesellschaftlich und zunehmend auch politisch. Dabei gab es zwar immer wieder Phasen des Konflikts, von einer linearen Liebesbeziehung ist ja also ganz bestimmt nicht die Rede, aber was jetzt gerade passiert, sprengt den bisherigen Rahmen absolut. Denn erstmals wird sichtbar, wie instabil diese gegenseitige Abhängigkeit eigentlich ist. Was lange wie ein stillschweigendes Arrangement funktionierte, ihr macht Innovation, wir halten uns mit Regulierung zurück, wird nun offen in Frage gestellt. Denn neue Zollpolitik macht klar, politische Macht duldet keine Nebenregierung, schon gar keine aus dem Silicon Valley. Und Big Tech muss sich jetzt entscheiden, Anpassung oder Konfrontation, Loyalität oder Autonomie. Was wir beobachten, ist der Übergang von einer heimlichen Co-Abhängigkeit zu einem offenen Machtpoker. Und dieser Poker hat Regeln, die gerade neu geschrieben werden. Nicht im Innovationslabor, sondern in Washington, Peking und Brüssel. Katrin, vielleicht müssten wir heute mal weniger über die Vergangenheit reden und mehr über die tektonischen Verschiebungen, die sich gerade abzeichnen. Also ich für meinen Teil hätte Lust, jetzt mal so ein paar Szenarien zu durchdenken, wo das Ganze eigentlich hinführen könnte. Also digitale Dystopie oder technologische Selbstermächtigung, Kontrollverlust oder komplett neue Ordnung. Also ich sag's mal so, der Ausgang ist offen, aber die Vorzeichen sind alles andere als beruhigend.
Ja, super Idee. Lass uns mal die Karten offen auf den Tisch legen. Was passiert, wenn die Entwicklung weiter eskaliert? Welche Szenarien zeichnen sich ab für Meinungsfreiheit, Datenhoheit und politische Prozesse? Ein Gedankenexperiment, Trump gegen Tech. Aber um die Zukunft zu verstehen, kommen wir nicht drum herum, die Vergangenheit zu kennen. Nicht aus Nostalgie, sondern um den ganzen Kontext zu begreifen. Wie konnte es so weit kommen? Wie sind Big Tech und Politik überhaupt in diese toxische Nähe geraten?
Ja, und hierfür gehen wir zunächst einmal zurück. Zurück ins Jahr 2016, Wahlkampfjahr. Zu dem Zeitpunkt galt Trump noch als Außenseiter im Silicon Valley. Die Tech-Industrie unterstützte seinerzeit mehrheitlich eher Hillary Clinton. Blöd nur, dass Trump am Ende das Rennen machte und so wechselten vereinzelte CEOs ihre Haltung schneller als ein Fähnchen im Wind. Allen voran Elon Musk, der sehr zeitig den Dialog mit Trump suchte, jedoch mit spürbarer Ambivalenz. Erst trat er Trumps Wirtschaftsbeirat bei, dann verließ er ihn wieder aus Protest gegen den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Musk war seinerzeit zwar kein bedingungsloser Trump-Anhänger, aber er erkannte früh, dass es besser ist, mit politischen Machthabern zu verhandeln, als sich gegen sie zu stellen. Andere Tech-Größen blieben sichtbar auf Distanz. Jeff Bezos etwa galt ganz klar als erklärter Gegner Trumps. Seine Washington Post kritisierte ihn scharf und Trump feuerte zurück, indem er Amazon öffentlich attackierte. Mark Zuckerberg wiederum hielt sich bedeckt, bis der Cambridge Analytica-Skandal Facebook ins Zentrum der politischen Debatte katapultierte. Ja, und dann war da noch Trumps protektionistische Handelspolitik, Stichwort China-Zölle, die Spannung natürlich aufrechterhielt. Rosa Wolken? Naja, erstmal Fehlanzeige.
Ab 2018 folgte die Ära des Techlash, eine Wortschöpfung aus Technologie und Backlash, also Gegenreaktion, und beschreibt die zunehmende Antipathie gegenüber Big Tech. Sie werden nun nicht mehr für ihre Innovationen und ihre Beiträge zur Wirtschaft gefeiert. PolitikerInnen fangen an, die Marktmacht und auch die Datenschutzpraktiken kritisch zu hinterfragen. Und das führt zu strengeren Regulierungen und Forderungen nach mehr Kontrolle über die Tech-Giganten. Ein gutes Beispiel für diese ganze Entwicklung ist die EU-Kommission, die im Juni 2017 eine Rekordstrafe von 2,42 Milliarden Euro gegen Google verhängte. Der Vorwurf? Google habe seine Marktmacht missbraucht, um eigene Dienste zu bevorzugen. Solche Maßnahmen zeigen, dass Regulierungsbehörden durchaus energisch gegen vermeintliche Wettbewerbsverstöße vorgehen können, wenn sie wollen. Aber nicht nur Europa ist auf Konfrontationskurs. Auch in den USA schlägt der Techlash um sich. Politiker beider Parteien fordern eine strengere Kontrolle der Tech-Unternehmen. Diskussionen über mögliche Zerschlagung der Konzerne oder die Einführung neuer Gesetze zur Begrenzung ihrer Macht nehmen zu. Diese veränderte politische Stimmung signalisiert eine Abkehr der früheren, oft unkritischen Unterstützung der Technologiebranche. Und von Trump und seinen konservativen Unterstützern kam zusätzlich noch der Vorwurf, dass sie die Plattform rechte Stimmen zensieren.
Wir springen nun ins Jahr 2020, einer Zeit der Eskalation, deren Dreh- und Angelpunkt die US-Präsidentschaftswahl war. Während des Wahlkampfs verschärften soziale Netzwerke ihre Moderationsrichtlinien und begannen gezielt gegen Desinformation und Wahlmanipulation vorzugehen. Besonders betroffen waren dabei Trumps Beiträge, die massenhaft unbelegte Behauptungen über Wahlbetrug enthielten und folglich mit Warnhinweisen der Plattformbetreiber versehen wurden. Für Trump war das ganz klar ein rotes Tuch. Und mit dem Sturm aufs Kapitol im Januar 2021 erreichten die Spannungen einen dramatischen Höhepunkt. Trump nutzte seine Social-Media-Accounts, um seine Anhänger zu mobilisieren. Wir alle kennen die Geschichte. Und die Folge war, dass Twitter, Facebook und YouTube seine Accounts erst temporär und dann dauerhaft sperrten.
Und dann hat er sich doch Truth Social.
Das immer noch existiert.
Ja, das immer noch existiert. Ich war da noch nie drauf.
Lohnt sich, glaube ich, auch nicht.
Nee, ne? So, aber jetzt der letzte Time Warp. Jetzt schauen wir auf das Jahr 2022 und wir sind am Höhepunkt der Abwehrhaltung der Politik gegenüber Big Tech angekommen. Forciert durch den stärker werdenden Einfluss prominenter Tech-Kritiker in Schlüsselpositionen. Personen wie Brandon Carr, der Big Tech wiederholt als Zensurkartell bezeichnete, erhielten bedeutende Ämter. Ihre Agenda zielte vor allem darauf ab, die als liberal wahrgenommene Dominanz der Tech-Unternehmen zu brechen. Bei diesem Vorhaben stand insbesondere die Reform bzw. die Abschaffung des Section 230 des Communication Decency Act im Fokus. Die gesetzliche Regelung schützt Plattformen vor rechtlicher Verantwortung für Inhalte, die von Nutzern veröffentlicht werden. Und das ist jetzt mal so ganz doof gesagt, so wenn jemand auf Facebook, Google, X oder sonst was irgendwas postet, dann kann man den Plattformbesitzer, also Zuckerberg, Musk, nicht dafür verklagen. Die Verantwortung liegt bei den Leuten, die die Inhalte veröffentlichen und nicht bei den Plattformen oder ihren BetreiberInnen. Ohne dieses Gesetz müssten die Plattformen jeden Beitrag kontrollieren, weil sie sich ja sonst strafbar machen. Mhm. Und die Konservativen argumentieren, dass diese Schutzklausel von Tech-Unternehmen genutzt werde, um konservative Stimmen systematisch zu unterdrücken. Die Kritiker dieser Position entgegnen, dass die Abschaffung von Section 230 zur massiven Zensur und rechtlicher Unsicherheit führen könnte. Zusätzlich äußern die konservativen Politiker Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit im Zusammenhang mit bestimmten Technologieplattformen. Hier hat Brandon Carr auch wieder eine ganz tolle Metapher parat und kritisiert TikTok als digitales Fentanyl und fordert ein Verbot aufgrund von Datenschutz- und Sicherheitsbedenken. Da bin ich jetzt gar nicht mal so.
Weiß ich nicht.
Ja, ich will dagegen, ne?
Ich sag jetzt einfach mal gar nichts. Ich bin da jetzt mal kurz die Schweiz.
Ja, allerdings zeichnet sich ab 2024 ein Wandel in der Beziehung zwischen der US-Regierung und Big Tech ab. Und damit übergebe ich jetzt den virtuellen Staffelstab wieder zurück an dich.
Und ich nehme ihn dankend an. Ja, mit Musks Übernahme von Twitter, jetzt X, kehrte eine Pro-Trump-Dynamik zurück. Trump wurde entsperrt, Moderationsrichtlinien gelockert. Zuckerberg und Meta begannen ebenfalls, Inhalte weniger streng zu regulieren. Ja, woher kam diese Annäherung zwischen Trump und Big Tech? Naja, die war natürlich ganz klar wirtschaftlich motiviert. Weniger Regulierung unter einem zweiten Trump-Mandat bedeutet mehr Macht für die Tech-Konzerne. 2025 deutet sich da etwa ein neuer Pakt an? Wenn du mich fragst, sieht es ganz danach aus, womit wir wieder beim 20. Januar 25 angekommen wären, in der Rotunde des Kapitols, im Gästeblock der Tech-Milliardäre, könnte man auch sagen. Wer war eigentlich alles da? Ein paar Namen haben wir ja bereits hier genannt, aber der Vollständigkeit halber möchte ich sie nochmal alle aufzählen. Wobei, nein, Katrin, würdest du uns die Ehre erweisen, bitte die Namen vorzulesen. Treue HörerInnen wissen, Katrin und Namen.
Ja,
das
ja, ist schwierig.
Ist keine Liebesbeziehung, aber bitte.
Ja.
Versuch's doch mal. Ich brauche was Ermunterndes heute, bitte.
Ich fange mal einfach an mit Elon Musk und Jeff Bezos und seiner Verlobten Lauren Sanchez, Mark Zuckerberg und seiner Frau Priscilla Chan. Und dann haben wir noch Sundar Pichai, CEO von Alphabet, Tim Cook, CEO von Apple, Sam Altman, CEO von OpenAI, Dara Khosrowshahi, CEO von Uber. Bei Uber habe ich jedes Mal in meinem Ohr, California über alles, mit den Kennedys.
Grüße gehen raus.
Ja, grüße
gehen die eigentlich raus. Noch?
Ich weiß nicht. Dann haben wir Suji Chu, CEO von TikTok, David Baszucki, CEO von Roblox und Bill Anderson, CEO von Bayer.
Das war mir jetzt alles viel zu gelagt.
Ja.
Du hast es echt mit Uber hingekriegt?
Khosrowshahi.
Jetzt wird sie den ganzen Tag nichts anderes sagen.
Das weiß, woher das kommt.
Na, weil du es heimlich geübt hast.
Nee, ich ziehe mir gerade so viel Late Night, hier US Late Night rein. Und da wird das.
Werden sie alle durch den Kakao gezogen.
Ja, ja.
Das übt. Okay, alles klar, aber wunderbar. Ja, aber als letztes hast du ja Bill Anderson von Bayer genannt. Warum eigentlich Bayer? Der Frage bin ich mal nachgegangen und tatsächlich ist es so, dass Bayer zwar ein deutscher Konzern ist, aber mit massiven wirtschaftlichen Interessen in den USA ja unterwegs ist. Besonders nach der Übernahme von Monsanto. Wir erinnern uns alle. Der US-Markt ist für Bayer zentral und wenn er dort erfolgreich sein will, muss er sich auch politisch positionieren. Aber es steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Bayer will längst nicht nur für Pharma und Pflanzenschutz stehen. Unter Anderson drängt das Unternehmen zunehmend in datengetriebene Forschung, digitale Gesundheit und KI-gestützte Arzneimittelentwicklung. Anders gesagt, Bayer sieht sich selbst längst als Teil der Tech-Welt. Und in einer Regierung, die Technologie, Innovation und Deregulierung auf ihre Fahnen schreibt oder zumindest zu dem Zeitpunkt noch geschrieben hat, möchte man natürlich nicht fehlen. Andersons Anwesenheit war also kein Zufall, sondern ein Statement. Bayer will nicht mitspielen, nicht am Rand jedenfalls, sondern mittendrin. Wobei ich mir überlege, noch kann er einen Rückzieher machen. Ja, und genau dieses mittendrin zieht sich wie so ein roter Faden durch diesen gesamten Tech-Komplex. Die Grenzen zwischen Wirtschaft, Politik und Technologien, die sind zunehmend ja verschwommen in letzter Zeit. Und je näher sich solche Kräfte kommen, desto klarer wird, es geht ja hier nicht nur um Innovation, es geht um viel mehr. Wir haben dieses Wort schon mehrfach bedient. Es geht um Macht. Man kann es nicht einfach oft genug betonen. Ja, aber so viel zur Frage, wie konnte es so weit kommen? Ne, dafür war jetzt diese Retrospektive hoffentlich, liebe HörerInnen, hilfreich. Hilfreich. Jetzt stellt sich eine andere Frage und eine womöglich sogar viel drängere Frage. Was passiert als nächstes? Wie reagieren Tech-Konzerne auf die politische und wirtschaftliche Großwetterlage, die sich da gerade zusammenbraut? Auf Zölle, Abschottung, Regulierung und Misstrauen. Wie werden sie oder was vielmehr werden sie dem entgegnen? Bleiben sie in Deckung? Gehen sie in die Offensive? erfinden sie sich womöglich komplett neu.
Ja, super spannend, ne?
Mhm.
Wir haben 7 Szenarien entworfen, um diese Dynamik mal greifbar zu machen. Nicht als Orakel, sondern als Denkhilfe vielleicht. Und wir haben sie in 3 Kategorien einsortiert. Was ist am wahrscheinlichsten? Was wäre mutig? Und was liegt wirklich jenseits des Absehbaren?
Und ist vielleicht gerade deshalb näher, als wir denken. Vielleicht müssen wir mal umgekehrt denken.
Ja.
Ja. Lass uns mal mit dem Wahrscheinlichen beginnen.
Ja, also das erste Szenario wäre die Chamäleon-Taktik.
Mhm.
Die besagt, dass die großen Plattformen sich anpassen, so wie sie es schon immer getan haben. Sie verlagern die Produktionsstandorte, ändern ihre Sprache und bauen regulatorische Firewalls zwischen den Kontinenten. In Europa geben sie sich datenschutzkonform, in den USA freiheitsliebend und in Asien ganz pragmatisch. Nach außen wirkt es, als hätten sie sich geändert, aber im Inneren bleibt halt alles beim Alten. Es ist das digitale Äquivalent von, wir machen das, was ihr hören wollt, aber wir bleiben, wer wir sind.
Okay. Ja.
Ja.
Nicht umsonst in der Kategorie am wahrscheinlichsten. Ja, dann komme ich mal mit einem anderen möglichen Szenario, nämlich dem digitalen Rückzug. Einige Konzerne könnten sich bewusst aus bestimmten Märkten zurückziehen, aus China zum Beispiel, aus Europa, vielleicht aus ganzen Sektoren. Warum? Weil die politischen Risiken einfach zu hoch werden, weil man nicht mehr überall anbieten kann oder will. Globalisierung war das große Versprechen der Plattformökonomie. Jetzt kommt die große Regionalisierung.
Ja, ich glaube, es passiert auch schon oder es ist auch schon passiert. Und ich glaube, Signal hat sich aus dem Iran schon zurückgezogen. China, aus China glaube ich auch.
China aus China?
Nee, Signal aus China. Der Iran aus China.
Ja, alles klar. Ja.
Ja, halte ich auch für durchaus logisch. Andererseits verlieren sie dadurch dann Kunden, ne?
Tja, eine Sau muss halt immer im Dorf sterben, was?
Ja. Oder man baut so eine andere Plattform, die datenschutzkonform ist. Man weiß es nicht. So, das dritte Szenario wäre dann die Eiszeit, die große Entfreundung. Eine komplette Distanzierung von der Politik. Keine öffentlichen Auftritte mehr, keine Innovationsgipfel, keine VIP-Bändchen bei Inauguration. Stattdessen technokratisches Schweigen. Wir sind die Infrastruktur, wir mischen uns nicht ein. Das wird zum neuen Mantra. Doch was passiert, wenn Infrastruktur keine Verantwortung mehr übernimmt?
Hat sie das jemals?
Nee, ne? Irgendwie nicht.
Ja. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Kategorie mutig. Diese Szenarien sind im Gegensatz zu denen, die wir eben beschrieben haben, keine Selbstläufer. Die brauchen schon eine gewisse Entscheidungskraft, ein gewisses Maß an Mut und oft auch eine gewisse Lust an der Konfrontation. Aber sie sind durchaus denkbar. Und ich beginne hier mal mit einer Idee, nämlich der offenen Konfrontation. Ein oder mehrere Plattformakteure gehen hierbei frontal gegen politische Kontrolle vor. Ganz öffentlich, richtig aggressiv, vielleicht sogar juristisch. Sie inszenieren sich als Freiheitskämpfer gegen staatliche Gängelung. Vielleicht sogar Elon Musk, ich würde es ihm auf jeden Fall zutrauen. So ein ganz neuer Akteur im Tech-Zirkus. Und das wäre ja der Moment, in dem Plattformen offen sagen, wir sind nicht mehr Teil eures Systems, wir sind das System.
Oh ja. Spannend.
Le système, c'est moi.
Ja. Ich frage mich gerade, wie Trump dann aussehen würde. Er würde, glaube ich, seine Gesichtsfarbe von orange zu rot wechseln.
Tja, dann verschmilzt das so mit dem Käppi.
Ja, genau. Ja, das nächste Szenario wäre die Redefinition von Tech. Und das ist vielleicht so eine ganz leise, fast elegante Variante. Big Tech zieht sich nicht zurück, sondern erfindet sich neu. Statt Werbung und Social Media, Gesundheit, Biotech, Sicherheit, Raumfahrt und Landwirtschaft. Konzerne wie Bayer und Palantir machen es schon vor. Sie besetzen Felder, in denen klassische Regulierungsmodelle nicht mehr greifen und die politisch brisant sind. Tech wird nicht kleiner, es wird größer und unberechenbarer.
Auch das durchaus denkbar. Kommen wir jetzt zu guter Letzt zur letzten Kategorie, jenseits des Absehbaren. Diese Szenarien wirken heute eher wie Science Fiction, aber sie werfen wichtige Fragen auf über Staatlichkeit, Kontrolle und digitale Macht. Und hier habe ich so eine kleine Wortschöpfung kreiert. Ich nenne es Deep State as a Service. Stell dir vor, Katrin, Regierungen lagern immer mehr Aufgaben an Plattformen aus, also Steuern, Wahlen, Gesundheitsdaten, Verkehr, alles läuft über privat betriebene Systeme. Nicht, weil sie bösartig wären, sondern weil sie einfach besser funktionieren. Staaten werden zu Kunden und Demokratie zur Lizenzfrage. Was also, wenn der digitale Staat nicht in Berlin oder Washington sitzt, sondern in einem Rechenzentrum in Utah?
Ja, ich muss gerade an die Luca-App denken.
Plötzlich
private Menschen irgendwas gebaut haben.
Ich habe heute mitbekommen, dass sich dramatische Szenen vor den Büros der Sozialversicherung in den USA abspielen. Die Serversysteme dort, ich glaube, es wurde auch eine neue Software ausgerollt. Die Leute haben ja gerade Panik. Was ist mit meinen Einzahlungen? Die wollen Klarheit, die wollen Transparenz. Es bilden sich lange Schlangen. Warum? Du erreichst die Seite nicht, sie crasht dauernd, telefonisch kannst du vergessen. Und gerade diese crappy Software, made by Staat, untermauert unter anderem das, was ich eben beschrieben habe, dass die Big Tech-Konzerne es sicherlich besser machen würden. Das heißt, wir hätten möglicherweise hoffentlich nie wieder lange Schlangen, weil die Leute durch einen Furz von Trump verunsichert werden. Aber natürlich totale Abgabe von Kontrolle und Einsicht in Daten.
Ja, genau, wie es bei Doge ja auch gerade diskutiert wird, ob die überhaupt die ganze Einsicht in die Daten haben dürfen.
Und auch wenn Big Tech immer sagt, wir machen es nicht, ich hätte da kein Vertrauen drin. Sie könnten es ja.
Ja, sie können.
Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe ja in der letzten Folge mal Doge gesagt, weil das G steht ja für Government. Aber phonetisch heißt es Doge tatsächlich.
Doge.
Wieder was gelernt. Aber wir haben noch ein Szenario, oder?
Ja, genau. Das radikalste aller Szenarien. Ein großer Skandal, ein Blackout, eine Enthüllung, die alles ins Wanken bringt. Vertrauen bricht weg, NutzerInnen verlassen die Plattform, Staaten greifen durch und plötzlich ist der Raum da für was Neues. Für öffentliche Infrastrukturen, für Plattformneutralität, für digitale Grundrechte. Vielleicht nicht die wahrscheinlichste Zukunft, aber die konsequenteste.
Ja, du meinst eine Art systemischer Reset.
Genau. Wenn ein Vakuum entsteht, dann...
Ich glaube, Anke Domscheit-Berg gefällt das.
Ja, genau.
Liebe Grüße gehen raus. Ich denke immer noch so gerne an das Interview mit ihr
zurück. Ja, das war schön.
Ja, Katrin, also, ich würde ja mal sagen, die Zeiten, in denen die drängendste Frage für uns alle war, welche App wir morgen nutzen sollen, wurde längst abgelöst von einer viel grundsätzlicheren. Nämlich, wer gestaltet eigentlich die Rahmenbedingungen, in denen diese Apps überhaupt existieren können? Und welchen Interessen folgen sie?
Und genau das macht ja diesen Moment so spannend und auch so gefährlich. Es geht ja längst nicht mehr um Technologie, es geht um Spielregeln und um Einfluss. Bestenfalls erleben wir gerade eine Phase der Neuverwandlung, eine Chance, digitale Macht neu zu justieren, gerechter zu verteilen, politisch zu binden. Schlimmstenfalls stehen wir aber am Beginn einer Epoche, in der politische Machtführer wie Trump diese digitalen Strukturen nicht nur dulden, sondern gezielt instrumentalisieren für ihre eigenen Zwecke. Trump ist kein Unfall in diesem Gefüge. Er ist Verstärker. Er nutzt Tech, wie es ihm nützt. Und er droht mit Repression, wenn sie sich ihm widersetzen. Er zeigt uns, wie eng politischer Opportunismus und digitale Infrastruktur inzwischen miteinander verwoben sind. Er zwingt uns damit, diese Beziehung neu zu denken, bevor sie endgültig kippt. Und was wir daraus machen? Ja, das liegt bei uns, oder?
Ja, noch.
Ja.
Eine andere Form von Jein, eine andere Form von kommt drauf an, also offenes Ende. Ich erwarte oder erhoffe, dass es irgendwie eine Reaktion gibt, dass irgendeines dieser Szenarien, und wenn es nur in einer leichten, abgewandelten Form ist, irgendwie in Kraft tritt. Das wäre schon spannend. Und wenn das der Fall ist, dann mache ich so Oracle as a Service.
Ja, genau.
Dann habe ich eine zusätzliche Idee, wie wir Geld verdienen können.
Ja, also ich glaube, es wird eine Mischung aus, irgendeine Mischung aus den Szenarien sein. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass wir jetzt auch mal wirklich eben drauf schauen müssen, auf was lassen wir uns ein. Mhm. Ich fand das ganz interessant, dass jetzt Elon Musk mit Starlink ja auch so eine entscheidende Schlüsselposition hat für die Ukraine, jetzt aber auch für das US-Militär. Wenn er und Trump sich in die Haare kriegen, was ja im Moment echt so aussieht, als wenn sie es
sollte man hoffen, kriegen, dass sich die Fehde noch verstärkt, weil dann Musk wieder mehr Richtung Ukraine.
Ja, oder er sagt, lasst mich doch in Ruhe, ich habe keinen Bock mehr und schalte alles ab.
Das wäre nicht gut.
Nee, das wäre nicht gut, aber das ist durchaus im Möglichen. Und das ist auch das Problem, wenn Privatleute solche Schlüsselpositionen mit ihren eigenen Firmen besetzen und wenn das eben nicht mehr öffentliche Infrastruktur ist.
Richtig.
Also das halte ich für sehr gefährlich. Und so wie ich das mitbekommen habe, hat Anke Domscheit-Berg auch mal eine Anfrage gestellt, ob denn auch für Deutschland, für uns schon Maßnahmen ergriffen werden, um uns unabhängig zu machen von US-Dienstleistern wie zum Beispiel Microsoft. Ich meine, wer hat denn nicht alles Office 365, Teams und Co.
Ja.
Vielleicht sollten wir da mal überlegen, da was Eigenes einzusetzen.
Ja, das große Thema der digitalen Souveränität, das ist nicht neu.
Nee.
Es ist mir auch im Job mehrfach begegnet. Ja, aus Mangel an nachhaltigen Konzepten irgendwie immer im Sande verlaufen, aber vielleicht hat man jetzt diesen Druck, diesen Schmerz, um dieses Thema ernsthaft anzugehen. Wir werden es beobachten.
Auf jeden Fall.
Und freuen uns auf jeden Fall, euch in 14 Tagen, wenn Katrin jetzt nicht wieder spontan Urlaub macht,
nein.
wiederzuhören. Das war's dieses Mal mit Mind the Tech Cybercrime Gesellschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.